Ja, schlag mit mir das Johannesevangelium auf. Johannesevangelium. Wir beginnen heute eine neue Predigtreihe über das Johannesevangelium. Und wir wollen uns heute zunächst mit dem sogenannten Vorwort oder Prolog des Evangeliums befassen. Das sind die Verse 1 bis 18, die wir betrachten wollen. Ich lese aus dem Johannesevangelium die Verse 1 bis 18 in Kapitel 1. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden, und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis, und die Finsternis hat es nicht begriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes legte Zeugnis ab von ihm, rief und sprach: Dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, denn er war eher als ich. Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Amen. Soweit. Wir wollen noch mal kurz beten. Himmlischer Herr, wir danken dir für das, was wir lesen, dass es hier in diesem Evangelium auch niedergeschrieben wurde zu unserer Erbauung, zu erkennen, was du durch deinen Sohn Jesus Christus getan hast. Wir danken dir, dass wir in ihm unser Heil haben. Er ist das Leben. Er ist derjenige, der dich offenbart, Vater, und durch den wir gerettet sind. Wir preisen dich dafür. Lass uns auch wirklich den ganzen Reichtum dieser Worte heute Morgen erkennen. Amen. Ja, wie gesagt, wir beginnen mit einer neuen Predigtreihe. Ich denke, es ist sehr, sehr spannend, sich auch dieses Evangelium anzuschauen. Ja, wenn wir das Evangelium lesen, dann wissen wir, das ist das Evangelium nach Johannes oder das Evangelium des Johannes. Johannes ist hier der Apostel Jesu. Aber das ist nicht so selbstverständlich, denn derjenige, der dieses Evangelium schreibt, sich am Anfang nicht vorstellt. Und dass es ein Johannes ist, oder dass er Johannes heißt, das lesen wir einfach aus dem Titel, aus der Überschrift dieses Evangeliums. Hinweise im Text lassen uns auch oder erkennen oder deuten darauf hin, dass zumindest dieser Verfasser einer der 12 Jünger war. Er stellt sich hier als Augenzeuge vor und scheint auch zum engsten Kreis der Jünger gehört zu haben. Und der engste Kreis der Jünger, das waren drei eigentlich, Petrus, Jakobus, Jakobus und sein Bruder Johannes. Dieser Autor verfügt über detaillierte Kenntnisse von Orten, von Daten, von jüdischen Bräuchen und auch privaten Gesprächen sogar von Jesus. Er schreibt auch mit der Autorität eines Menschen, der das, worüber er spricht, selbst erlebt hat. Er sagt, er ist ein Augenzeuge, ist ein Zeuge von den Dingen, die er berichtet. Es gibt einen merkwürdigen Ausdruck hier in diesem Evangelium. Er nennt manchmal den Jünger, den Jesus liebte. Und es ist davon auszugehen, dass er sich mit diesem Jünger identifiziert. Und diese Figur, diese unbekannte Figur, wird auf jeden Fall in der Tradition der Gemeinde mit dem Apostel Johannes gleichgesetzt. Die Zeugnisse der ersten Kirchenväter stützen auch diese Tatsache, diese Identifizierung mit Johannes. Zum Beispiel der Kirchenvater Irenäus sagt ganz deutlich in einem seiner Werke, dass der Autor dieses Evangeliums Johannes der Apostel ist. Dieses Evangelium scheint erst spät verfasst worden zu sein. Und zwar aus mehreren Gründen können wir das sagen. Wenn wir am Ende vom Evangelium schauen, dann wird auch das Martyrium des Apostel Petrus auch angedeutet, in Kapitel 21, Vers 19. Ein Detail, was vielleicht uns nicht aufgefallen ist, weil es auch es erfordert eine gewisse Erkenntnis, ist auch die Tatsache, dass der See Genezareth hier in diesem Evangelium auch See von Tiberias genannt wird. Und diese Bezeichnung, See von Tiberias, ist eine Bezeichnung, von dem man weiß, dass sie erst am Ende des ersten Jahrhunderts geläufig war. Der Autor erwähnt auch nicht zum Beispiel die Sekte der Sadduzäer, wie in den anderen Evangelien. Und man weiß auch, dass diese Sekte nach der Zerstörung von Jerusalem im Jahre 70 nach Christus völlig verschwunden ist. Keiner wusste mehr von der. Und schließlich berichtet auch einige Kirchenväter, aber der bekannteste da ist Eusebius, der eigentlich im 3., 4. Jahrhundert gelebt hat und der eine Geschichte der Urgemeinde geschrieben hat. Er bezieht sich auch auf einen Kirchenvater, der vor ihm war, Clemens von Alexandria. Und der berichtet selbst, dass Johannes als letzter der Apostel ein Evangelium geistlicher Natur auch geschrieben hat. Da sagt er auch, dass er sich bewusst war, dass alle wichtigen Daten, alles, was man über Jesus wissen sollte, auch in den vorangegangenen synoptischen Evangelium festgehalten worden waren. Also Clemens sagt, Johannes hat sich vorgenommen, ein anderes Evangelium zu schreiben, wo er nicht mehr auf die Details eingeht, sondern ein Evangelium geistlicher Natur. Ja? Und wenn wir das Evangelium von Johannes lesen, dann fällt es schon auf, dass dieses Evangelium anders ist. Er beschäftigt sich mehr mit der Lehre Jesu, mit Gesprächen, die Jesus geführt hat. Nicht, dass die anderen Evangelien nicht geistlich waren, aber das Evangelium nach Johannes hat schon eine andere Natur, ein anderes Wesen. Zu welchem Zweck schrieb dann Johannes sein Evangelium, wenn er bekennt, dass alles, was man über Jesus auch wissen sollte, schon von seinem Vorgänger niedergeschrieben worden ist. Das fasst er auch ganz am Ende seines Evangeliums, also nicht ganz am Ende, im vorletzten Kapitel, Kapitel 20, die Verse 30 und 31. Und da sagt er, dass er hier in diesem Evangelium die Zeichen Jesus schreiben möchte. Die Zeichen, das ist nicht nur die Wunder Jesu, sondern alles, was Jesus auch getan und gesagt hat. Und dann fügt er hinzu, damit die Leser dieses Evangeliums glauben, zu der Erkenntnis kommen, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und durch den Glauben an ihm das ewige Leben haben. Das betont er immer wieder in diesem Evangelium. Seine Absicht ist, dass wir durch das, was wir lesen, zu der Erkenntnis kommen, dass in Jesus wir das ewige Leben haben, durch den Glauben an ihn. Die ersten Verse des Evangeliums sind in dieser Hinsicht recht ungewöhnlich, wenn man sie mit den anderen Evangelien vergleicht. Denn Johannes stellt uns nicht Jesus im historischen Kontext vor. Markus beginnt schon mit dem öffentlichen Dienst Jesu oder beziehungsweise mit dem öffentlichen Dienst seines Vorgängers Johannes. Lukas beginnt mit der Geburt Jesu, mit der Ankündigung dieser Geburt, mit der Geburt Jesu an. Johannes erzählt uns was ganz anderes hier. Er stellt uns nicht Jesus als Mensch vor, wie er in die Welt kam, wie er geboren wurde, sondern er stellt uns ein Konzept vor oder einen Begriff vor. Das Konzept des sogenannten Logos, das hier auch Wort übersetzt wird. Im Griechischen bedeutet dieses Wort, dieser Begriff Logos, normalerweise Wort. Einige übersetzen auch Weisheit oder Verbum. Und es wird meistens so in vielen Werken übersetzt, doch in der Philosophie, denn es ist auch ein philosophischer Begriff, Logos, hat dieses Konzept eine weiter gefasste Bedeutung. Es findet wir schon vorher, also nicht erst jetzt in diesem Evangelium, in der christlichen Literatur, sondern bei vielen christlichen Philosophen, sogar vor Sokrates, zum Beispiel Heraklit, der ein bekannter Philosoph war, und auch später die sogenannten Stoiker. Stoiker, das sind diese Menschen, die keinen Schmerz spürten, ne? Habt ihr bestimmt gehört. Sie beschreiben den Logos, also sie definieren den Logos als die sogenannte vernunftgemäße Ordnung der Welt. Sie stellen fest, die Welt ist nicht ein Chaos, sondern die Welt ist ein Kosmos. Die Welt hat eine Ordnung. Und das wird auch nicht von vielen atheistischen Wissenschaftlern heute beschrieben, dass das Universum eine gewisse Ordnung hat. Und es ist auch wichtig, sie sagen, es gibt eine Übereinstimmung mit dieser Ordnung der Welt und der Ordnung oder beziehungsweise der Vernunft, die wir in unserem Gehirn haben. Wir sind einfach so erschaffen, dass wir verstehen, dass es eine Ordnung in der Welt gibt. Das ist das Logos. Und jetzt wird Johannes auch auf diesen Begriff zurückgehen. Und die Neuigkeit, was er uns sagen will, ist, wenn ihr an diesen Begriff denkt, dann wisst ihr, wer es ist. Das ist eine Person, Jesus Christus, ist dieser Logos, diese Weisheit, diese Ordnung des Universums. Er ist nicht der Erste, der auch sich auf die Bibel bezieht, Johannes. Es gab auch ein jüdischer Philosoph, der sehr bekannt ist. Das ist der Philo von Alexandria, der auch gemerkt hat, über griechische Kultur, der hat auch gemerkt, es gibt auch so etwas in der Bibel, zum Beispiel im Buch der Sprüche. Kapitel 8, da wird auch die Weisheit Gottes personifiziert. Und Philo von Alexandria sagt, diese Weisheit, die dort beschrieben ist, das ist der Logos. Und was Johannes sagt, er sagt, also diese Weisheit, die personifiziert ist, die auch durch die Gott die Welt erschaffen hat, ich sag's euch, das ist der Sohn Gottes. Das ist Jesus Christus. Der Logos ist der Mittler zwischen Gott und den Menschen. Und er ist auch Instrument der Schöpfung. Und die ersten Worte des Evangeliums weisen in der Tat eine erstaunliche Parallele zu dem Schöpfungsbericht auf. Ja? Im Anfang war das Wort. Ihr kennt auch die ersten Worte der Bibel. Im Anfang schuf Gott. Im Anfang. Mit diesen Worten, im Anfang war das Wort, will Johannes zeigen, dass das Wort selbst nicht zu dieser Schöpfung gehört. Das Wort wurde nicht geschaffen. Er existierte bereits, bevor die Welt entstanden ist. Und das griechische Verhältniswort, das auch hier mit bei übersetzt wird, dieses Wort war bei Gott. Es impliziert zwar eine Unterscheidung zwischen Gott und dem Wort, das vermittelt jedoch auch die Idee einer Gemeinschaft zwischen den beiden. Das Wort, was am Anfang existierte, was nicht geschaffen worden ist, war in Gemeinschaft mit Gott. Er war ein Teil von Gott. Und dann fügt er noch hinzu, und dieses Wort, dieser Logos, war Gott. Er war Gott. Er war nicht ein irgendwas von Gott, also ein Charakter von Gott, eine Eigenschaft von Gott, sondern Gott selbst. Er bekräftigt dadurch, dass das Wort zum Wesen Gottes gehört. Es gibt die Übersetzung, zum Beispiel die Übersetzung der Zeugen Jehovas, die übersetzen das, und das Wort war göttlich. So eine Eigenschaft, also er war göttlich, er war irgendwie eine göttliche Natur. Und ich denke, das ist hier nicht so zu verstehen, weil es einfach diesen Gedanken abschwächen würde. Es ist tatsächlich so, dass es im Griechischen hier kein Artikel gibt, also keinen definierten Artikel. Man würde erwarten, und das Wort war der Gott, also der alleinige Gott. Und das ist nicht da. Aber es ist auch völlig üblich im Griechischen, den bestimmten Artikel in einem solchen Fall wegzulassen. Wir sehen jetzt zum Beispiel im Vers 18, da würde man auch erwarten, dass man einen definierten Artikel liest. Niemand hat Gott je gesehen. Man würde erwarten auch da normalerweise, dass man liest, niemand hat den Gott, der alleinigen Gott, gesehen, aber der Artikel fehlt auch, weil es ganz normal ist, in der griechischen Literatur und für die Griechen sich so auszudrücken. Und kurz gesagt, also die Übersetzung, das Wort war ein Gott oder das Wort war göttlich, ist nicht korrekt. Lasst euch nicht verwirren, wenn ihr mit den Zeugen Jehovas zu tun habt, wenn sie das sagen. Das ist grammatikalisch falsch, was sie behaupten. Ja, die enge Verbindung zwischen Gott und diesem Wort im Vers 1 zeigt sich auch in der Rolle dieses Wortes bei der Schöpfung. Denn was wir hier verstehen, ist, dass jede Möglichkeit einer Schöpfung ohne das Wort einfach ausgeschlossen wird. Alles, was erschaffen wurde, wurde durch dieses Wort erschaffen. Es gibt nichts, sagt uns Johannes, was, und das schließt aus, dass dieses Wort natürlich selbst erschaffen wurde. Es gibt nichts, was erschaffen worden ist, was nicht von diesem Wort erschaffen wurde. Vielleicht klingt es für uns keinem großen Interesse, aber wir dürfen nicht vergessen, dass Johannes, auch wenn er dieses Evangelium schreibt, und das sehen wir auch ganz besonders in seinen Briefen, Der behandelt auch eine falsche Lehre, die damals üblich war, und zwar die Lehre der Proto-Gnostiker. Also die Gnostiker sind später gekommen, noch im 2. Jahrhundert, aber es gab schon eine Vorankündigung, also eine Richtung, die in diese Richtung ging. Und diese Gnostiker haben zwei Dinge geglaubt. Erstens, dass die Welt, die erschaffene Welt, die materielle Welt, die wir kennen, böse ist. Und weil sie böse ist, kann es nicht eine Schöpfung Gottes sein. Und wenn Gott diese Welt nicht erschaffen hat, ist es, weil Gott, weil sie von einem Zwischengott erschaffen worden ist. Ja, einen sogenannten Demiurg, ein Gott, der da eine Zwischenstufe, einige identifizieren diesen Zwischengott als Luzifer, ein wichtiger Engel. Aber Johannes bestreitet das. Er sagt, nein, die Welt ist von Gott, die Welt, die wir kennen, der Mensch ist von Gott erschaffen worden ist. Und die materielle Welt war ursprünglich gut. Und das lesen wir auch in der Bibel. Alles, was Gott erschaffen hat, war gut. Also der Körper, die Materie ist nicht schlecht, sondern die ist gut. Und das ist auch wichtig, auch heutzutage, denn es gibt so viele Philosophien und Religionen in der Welt, vor allem die östlichen Religionen, die behaupten, wir müssen aus diesem Körper weg, wir müssen, unser Geist, unsere Seele ist wichtig, alles, was mit dem Körper, mit der Materie zu tun hat, ist schlecht. Das ist nicht das Problem in der Bibel. Das Böse kommt nicht von unserem Körper, das Böse kommt eigentlich von unserer Freiheit. Wir sind freie Menschen, wir sind freie Kreaturen und wir haben uns entschieden, gegen Gott zu leben. Wir haben entschieden, das, was Gott sagt, ich will mich davon befreien. Es soll keine Richtlinie für mein Leben sein. Johannes, weitere Behauptung hier, dass im Wort das Leben war, er sagt, in ihm war das Leben, Vers 4, ist auch eine logische Folge von der schöpferischen Tätigkeit dieses Wortes. Wenn er alles geschaffen hat, dann hat er das Leben geschaffen und dieses Leben kommt von ihm, dieses Leben ist in ihm. Und das ist für Johannes von grundlegender Bedeutung und das wird auch mehrmals im Evangelium betont. Beispielsweise in Kapitel 3, wo wir lesen, dass derjenige, der an Jesus glaubt, bereits ewiges Leben hat. Also, wenn Johannes von diesem Leben spricht, spricht er nicht nur von dem natürlichen Leben, von dem leiblichen Leben, sondern er spricht auch von einem anderen Leben. Ein Leben, das wir nicht unbedingt kennen, aber was wir ahnen. Es geht um ewiges Leben. Wir sind erschaffen worden, um ewig mit Gott zu leben, in ewigen Gemeinschaft mit ihm zu leben. Und dieses Leben erreichen wir in Jesus Christus, in diesem Wort. Und deshalb ist es wichtig, dass wir dieses Wort erkennen. Und diese enge Verbindung zwischen Leben und Licht auch, was wir dann weiterlesen, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Es ist auch kein Zufall. In der materiellen Welt ist das Leben vom Licht abhängig. Wir sehen, wenn Gott die Welt schafft, schafft er zuerst das Licht. Wir wissen heute, es gibt kein Leben ohne Licht, es gibt keine Photosynthese, die Pflanzen können sich nicht entwickeln, wir können auch keine Vitaminen auch bei uns auch erzeugen, zum Beispiel Vitamin D ist abhängig auch von den Lichtverhältnissen. Und das ist auch wichtig. Und das ist auch wichtig in der geistlichen Welt. Das, was gilt in der Welt, das wird auch auf die geistige Welt übertragen. Und der Vers 5, und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen, soll auch im Lichte von diesem Vers 4 interpretiert werden. Denn es geht hier nicht um das Licht, das materielle Licht, sondern es geht um das geistliche Licht hier. Jeder Mensch hat nämlich eine gewisse Fähigkeit, Gott zu erkennen. Durch das Licht. Meint, wir sehen Gott nicht, aber hier spricht Johannes von einem anderen Licht, also von diesem Logos, was in uns auch verankert ist. in unserem Wesen selbst, weil Gott uns so erschaffen hat, dass wir ihn erkennen. Wir sehen auch in der Bibel, zum Beispiel im Psalm 19, dass wir auch Gott durch die Natur, durch das, was wir sehen, auch erkennen können. Nicht nur durch sein Wort, sondern auch durch die Natur. Und deshalb ist ein Mensch, der sagt, ich sehe Gott, ich habe keine Beweise, dass es einen Gott gibt, er liegt völlig falsch. Im Grunde genommen können wir Gott wirklich erkennen. Wir haben genug Licht, um ihn zu erkennen, weil Gott uns so erschaffen hat. Gott hat uns ein Gewissen gegeben und er hat uns eine Vernunft gegeben. Und wenn wir vernünftig denken, kommen wir zu dem Schluss, dass Gott existiert. In Vers 5 liegt der Schwerpunkt jedoch auf der jetzigen Umgebung, in der wir leben. Und diese Umgebung wird als Dunkelheit oder Finsternis beschrieben. Und das hat mit dem Sündenfall zu tun. Es war ursprünglich nicht so, aber die Welt, in der wir jetzt leben, ist eine Welt, die verdunkelt wurde durch die Sünde. So, die spirituelle oder geistliche Erkenntnis, die die Menschen bereits auf der Ebene des Gewissens oder der Vernunft haben, die reicht nicht aus. Die reicht nicht mehr aus, um diesen Gott wirklich zu erkennen. Wir können eine Ahnung von Gott haben, aber wir können nicht durch dieses Licht jetzt zu der Überzeugung gekommen, dass es einen Gott gibt, der sich manifestiert hat in der Schöpfung, in der Geschichte und der uns lieb hat und der einen Plan für unser Leben hat. Wir brauchen mehr. Und was Johannes uns sagen will, ist, dass dieses Mehr ist Jesus Christus. Der Gott, der sich durch Jesus Christus, durch Jesus den Mensch offenbart hat. Wir brauchen unbedingt das Zeugnis dieses Wort, um vollendet zu werden. Und die Aussage, dass die Finsternis das Licht nicht begriffen hat, kann unterschiedlich auch übersetzt werden. Einige übersetzen, die Finsternis hat das Licht nicht überwunden. Es ist besser zu übersetzen, dass sie das Licht nicht begriffen hat, nicht angenommen hat. Weil es passt besser in den Kontext, insbesondere im Lichte der folgenden Versen, Vers 10 und 11 zum Beispiel, wo steht, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt hat ihn nicht erkannt, hat ihn nicht begriffen. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wir kommen jetzt zu den Versen 6 bis 8, wo es von dem Licht die Rede ist, auch von dem, der dieses Licht auch bezeugt hat. Jetzt nähern wir uns langsam den historischen Ereignissen, die mit der Menschwerdung des Sohnes Gottes zu tun haben. Also etwas, was also in den anderen Evangelien auch charakteristisch ist. Und wir wissen, dass in den anderen Evangelien das Wirken des Johannes, von Johannes des Täufers, sehr entscheidend ist. Er wird als der Vorbote des Christus genannt. Und hier wird von Johannes bestätigt, dass das Amt, das Wirken dieses Johannes des Täufers von Gott bestimmt war. Lesen, es war ein Mensch von Gott gesandt und sein Name war Johannes. Also Johannes ist natürlich nicht hier der Apostel, der das Evangelium schreibt, sondern die Rede ist von Johannes, dem Täufer. Dieses Verbpartizip auch hier, was wir hier haben, er wurde von Gott gesandt. Gesandt, das ist auf Griechisch, dieses Verb ist auch charakteristisch für die Evangelien. Denn aus diesem Verb kommt zum Beispiel das Wort Apostel. Ein Apostel ist ein Gesandter. Also hier sozusagen ist der Johannes der Täufer eine Art Apostel, von Gott gesandt, um ein Zeuge zu sein. Und es Mag sein auch, wir wissen, dass Johannes eine wichtige Figur, ganz besonders in den jüdisch-christlichen Kreisen war, eine wichtige Figur. Er wurde als eigentlich der Neue, eine Wiederbelebung des Elias, des großen Propheten des Alten Testaments, angesehen. Und er war sehr, sehr, sehr wichtig. Und vielleicht legten viele zu viel Gewicht auf Johannes des Täufers, auf Johannes den Täufer. Und deshalb wird hier von Johannes, der Apostel, nicht nur ausdrücklich bestritten, dass Johannes selbst das Licht war, sondern seine Funktion wird als Zeuge des Lichts bekräftigt. Und das sogar zweimal. Vers 7, dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht zu Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glauben. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Das Zeugnis, der Gedanke von einem Zeugnis spielt im Johannesevangelium eine sehr wichtige Rolle. Johannes betont mehrfach, dass der Glaube an Jesus auf dem Zeugnis derer beruht, die Jesus gesehen haben, die Jesus gekannt haben. Ja, was wir glauben, und das ist auch wichtig für uns. Also wir sollten wissen, der Glaube ist nicht etwas, was wir einfach so bekommen, kommt vom Himmel kommt, sondern unser Glauben, was wir glauben, das beruht auf dem Zeugnis der Schrift, es beruht auf dem Zeugnis derer, die Jesus gekannt haben, die Jesus gesehen haben, die Zeugen waren und die ein zuverlässiges Zeugnis von Jesus Christus auch und von seinen Taten abgelegt haben. Der Dienst Johannes des Täufers, damit alle durch ihn glauben, es verdeutlicht den Auftrag jedes echten christlichen Zeugnisses, auch heute. Das Zeugnis des Gläubigen, unser Zeugnis, wenn jemand uns fragt, was ist deine Hoffnung, warum glaubst du an Jesus? Ja, dieses Zeugnis, unser Zeugnis soll darauf zielen, die ungläubige Welt zum Glauben zu führen. Ja, durch unser Zeugnis, nicht nur durch das Zeugnis der Schrift, sondern durch unser Zeugnis in Worten und in Taten weisen wir auch auf die Wahrheit der Bibel. Wir weisen darauf, dass Jesus Christus selbst diese Wahrheit ist, damit die Menschen an ihm glauben und auch gerettet werden. Ab Vers 9 wird auch das Kommen dieses Lichts in der Welt auch beschrieben. Johannes richtet langsam unseren Blick weniger auf den Zeugen und mehr auf das, worauf Johannes der Täufer hingewiesen hat. Denn Johannes ist nicht gekommen, um zu sagen, ich bin die Lösung, sondern er hat auf Jesus hingewiesen. Und er sagt, ich muss auch kleiner werden, damit er größer wird. Er hat auf Jesus hingewiesen. Vers 9, das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Es ist dieser Logos, der hier noch nicht ausdrücklich als Jesus Christus genannt wird, das wird nochmal kommen, aber wir ahnen immer mehr, dass es um Jesus Christus geht hier. Er sollte in die Welt kommen und er ist auch in die Welt gekommen. Und mit seinem Kommen ist hier die Menschwerdung des Sohnes Gottes gemeint. Ja, es gab auch in der Kirchengeschichte viele, die gesagt haben, Gott selbst ist nicht in Fleisch gekommen, sondern sein Geist ist irgendwie gekommen und er hat Menschen beseelt. Also er hat zum Beispiel einen besonderen Menschen beseelt, Jesus Christus, der ein Mensch war, ein ganz normaler Mensch. Er hat ihm einfach so, hat in ihm gewohnt, aber der war nicht Gott in Fleisch. Und das ist, was Johannes hier deutlich sagen will. Nein, Gott ist Mensch geworden, er hat Fleisch angenommen. Diese zweite Person der Dreieinigkeit, obwohl Dreieinigkeit hier nicht erwähnt wird, aber dieses Wort, was bei Gott war, bei dem Vater, hat Fleisch angenommen, ist Mensch geworden. Man kann auch hier in Vers 9 übersetzen, das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Das ist eigentlich, also eigentlich dieses Licht, was es bereits gab, auch ist jetzt kein abgeleitetes Licht, sondern es ist wirklich ein Licht, was wir wirklich spüren können. Vers 10, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannt ihn nicht. Also da ist auch von der Zeit vor dieser Menschwerdung gesprochen. Dieses Licht war schon in der Welt, oder das Wort war schon in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Menschen haben ihn nicht erkannt. Das ist ja zum Beispiel, was wir in Sprüche 8 lesen. Dort wird erklärt, mit welcher Weisheit Gott die Welt erschaffen hat. Und auch in Römer 1 erklärt uns der Apostel Paulus, dass Gott unsichtbares Wesen an den Werken der Schöpfung durch Nachdenken wahrgenommen werden kann. Wir verstehen hier also diesen Begriff Logos. Wir erkennen an den Werken der Schöpfung, wenn wir die Welt betrachten, durch Nachdenken, gemeint ist die Vernunft, wir erkennen, dass es doch einen Gott gibt. Ja? Aber wie gesagt, wozu führt uns das Ganze? Trotz leider, dass wir Gott nicht erkennen. Er war in der Welt, die Welt ist durch ihn geworden, also vor der Menschwerdung, doch die Welt konnte ihn nicht wirklich erkennen. Christus selbst muss wirklich er muss sich offenbaren und er ist eigentlich die eigentliche Quelle des Lichts. Er sagt auch von sich selbst in Johannes Kapitel 8, Vers 12, das werden wir sehen, wenn wir uns mit diesem Kapitel 8 befassen. Ich bin das Licht der Welt. Ja, wenn ihr mich seht, seht ihr das Licht der Welt. Mit dem Wort Welt meint Johannes auch mehr als die geschaffene Welt hier. Im Evangelium wird dieser Begriff Welt, Kosmos, häufig für Menschen verwendet, die sich Gott widersetzen. Wir werden auch sehen, es ist bei Johannes oft der Fall. Johannes spricht manchmal von der Welt als die Menschheit. Manchmal ist die Welt auch alle Menschen, die sich Gott widersetzen, weil sie Gott nicht erkannt haben, weil sie Gott nicht erkennen können. Und tatsächlich wird im Johannesevangelium deutlich unterschieden zwischen denen, die glauben, und der Welt, die nicht glaubt. Und die Aussage hier im Vers 10, dass die Welt ihn nicht erkannt hat, zeigt auch, wie unvernünftig diese Welt ist, wie unverzeihlich auch sie ist, weil sie das Licht ablehnt. Sie hat alle Gründe zu erkennen, dass es Gott gibt, alle Gründe zu erkennen, dass es eine Wahrheit gibt, aber sie lehnt diese Wahrheit ab. Und deshalb ist es hier unvernünftig und unverzeihlich. Paulus sagt auch, die Menschen haben keine Entschuldigung für diese Ablehnung Gottes. Es geht nochmal weiter. Jetzt geht es wirklich um die Menschwerdung dieses Lichts oder dieses Wortes. Vers 11, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das hat zu verschiedenen Interpretationen geführt. Eine davon ist, dass das Wort in eine Welt gekommen ist, die ihm als Schöpfer von Rechts wegen gehörte. Also es war seine Welt, er ist in seine Welt gekommen und die Menschen haben ihn nicht erkannt. Aber es gibt auch eine andere Interpretation, die wahrscheinlich zutreffender ist, dass dieses Licht, dieses Wort der Messias war und er ist in sein eigenes Haus gekommen. Das heißt, zu seinem eigenen Volk Israel. Beides ist möglich, aber es ist höchstwahrscheinlich, dass hier Israel gemeint ist mit den Seinen. Er kam in sein Eigentum. Er war der verheißene Messias. Und die Seinen, das Volk Israel, hat ihn nicht aufgenommen. hat ihn nicht aufgenommen. Das heißt, er hat nicht an ihn geglaubt. Für Johannes ist im Grunde genommen aufnehmen auch Glauben. Deshalb müssen wir auch vorsichtig sein, wenn wir heute sagen, also um gerettet zu werden, musst du Jesus annehmen oder aufnehmen. Weil im Evangelium heißt Jesus aufnehmen, Jesus an Jesus glauben. Das heißt, wissen, wer ist dieser Jesus? Wer ist er? Was hat er getan? Was ist notwendig, um gerettet zu werden? Das gehört alles zum Glauben. Und Jesus aufnehmen, das heißt wirklich eine Erkenntnis von seiner Person haben. Dann geht es weiter mit den Versen 12 und 13. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Diese Verse ergänzen die vorhergehende Verse. Es gab doch einige aus dem Volk, die das Wort angenommen haben. Nicht alle haben ihn abgelehnt, einige haben ihn angenommen. Und Johannes konzentriert sich jetzt von nun an auf diese Menschen, die an Jesus geglaubt haben. Die an ihn geglaubt haben, empfingen, sagt er, das Anrecht oder die Macht. Das ist ein griechisches Wort, exousia, das bedeutet Anrecht, das Recht, aber auch die Macht. Das sehen wir auch zum Beispiel bei der Kopfbedeckung der Frau. Also wenn die Frau eine Kopfbedeckung hat, dann hat sie das Recht zu prophezeien oder sie hat die Macht zu prophezeien. Sie bekamen das Anrecht, die Macht, Kinder Gottes zu werden. Im Galaterbrief erklärt Paulus, dass sie nun Erben der Verheißungen sind, die einst Abraham gegeben wurden. Das ist auch, was hier auch gemeint ist. Sie haben Jesus angenommen, indem sie Jesus angenommen haben, haben sie angenommen alles, was im Alten Testament verheißen wurde, was vor allem den Vätern Abraham verheißen wurde. Und wir sehen, dass Gott Abraham versprochen hat, die an dich glauben, die nach deinen ein Vorbild leben werden, das heißt, die deinen Glauben haben werden, werden auch deine geistlichen Kinder sein. Das ist das, was Johannes hier meint. Lehnt Johannes auch die Vorstellung einer natürlichen Abstammung ab. Er sagt, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes geboren sind, sondern aus Gott. Es bedeutet hier drei Dinge. Erstens, dass die Tatsache, dass ein gebürtiger Israelit zu sein, dieses Recht nicht automatisch verleiht. Das ist auch was Johannes hier sagen will. Das ist nicht, weil du zu diesen Seinen, also zu diesem Eigentum gehört, in Israel ist gemeint, dass du automatisch ein Kind Gottes wirst. Es ist nicht automatisch. Paulus wird auch sagen, der wahre Jude ist nicht der, der im Fleisch beschnitten ist, sondern im Herzen, dessen Herzen beschnitten ist. Zweitens, diese Fähigkeit, ein Kind Gottes zu werden, ist nicht das Ergebnis menschlichen Willens. Das ist sehr wichtig, was er sagt hier. Es ist nicht das Ergebnis menschlichen Willens, sondern das ist das Ergebnis einer geistlichen Geburt. Ja, die von Gott geboren sind. Und wir werden später sehen, was damit gemeint ist. Vor allem in Kapitel 3 ist die Rede von einer Geburt von oben. Eine geistliche Geburt, die von Gott geschenkt ist. Das ist nicht etwas, was ist, oh, da gibt es eine mögliche, ja, ich entscheide mich dafür, so neugeboren zu werden. Nein, das ist etwas, was Gott initiiert. Jesus sagt, der Wind weht, wohin er will. Du erkennt sein Geräusch, aber du weißt nicht, wohin er führt. Damit will Jesus sagen, das bestimmt Gott, wohin sein Geist weht. Und drittens, dass sich die geistliche Zeugung von der natürlichen Zeugung unterscheidet, das ist etwas, was von Gott kommt, schließt Johannes den Willen des Mannes aus, hier auch um diese Zeugung zu bestimmen. Vielleicht denkt er daran oder will er daran erinnern, dass Isaak und nicht Ismael der Sohn der Verheißung war. Erinnert euch, Abraham, als er die Verheißung Gottes entstanden hat, hat er gesagt, ich muss was bewirken, ja, um diese Verheißung in Anspruch zu kommen. Und Gott sagt, nein, nein, nicht Ismael wird, den du entschieden hast zu zeugen, wird dein Erbe sein, sondern Isaak wird es. Und Gott entscheidet. Ja, wir kommen jetzt zu dem Vers 14 und auch die Verse 14 bis 18, wo es um die Menschwerdung wirklich dieses Logos geht. Und in diesem letzten Teil des Vorworts führt, werden wir auch in die Geburt und das Leben Jesu auch eingeführt. Jesus wurde Mensch. Und deshalb wird auch gesagt, das Wort wurde Fleisch. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Angeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Was an dieser Aussage meistens auffällt, ist die Betonung des Wortes Fleisch, das hier als Symbol für das Menschsein verwendet wird. Johannes will nicht nur sagen, dass das Wort die Gestalt eines Menschen angenommen hat. Das war auch eine Irrlehre damals, dass Jesus nicht wirklich Mensch war. Man sah ihn als Mensch, aber es war nicht wirklich ein Mensch. Und Johannes betont hier, dass Jesus tatsächlich einen Leib, einen menschlichen Leib hatte. Gott hat einen menschlichen Leib angenommen. Und er betont auch dadurch auch, dass der Leib an sich nicht schlecht ist. Sondern was schlecht ist, ist, wenn wir einen falschen Gebrauch von diesem Leib haben. Und Jesus ist nicht schlecht in sich, weil er ein sündloses Leben mit diesem Leib geführt hat. Er hat Gott in diesem Leib verherrlicht. Er ist ohne Sünde geblieben. Also das Problem ist nicht der Leib, sondern was wir mit diesem Leib tun. Und Paulus wird auch sagen, der Leib ist nicht für die Sünde, sondern der Leib ist für den Herrn. Verherrlicht Gott in eurem Leib. Der Ausdruck hier, er wohnte unter uns. Er wohnte unter uns. Übersetzt im Griechischen, es zählte unter uns. Und das erinnert uns daran, wie Gott damals in der Wüste, ganz besonders in der Stiftshütte, unter seinem Volk wohnte. Ja? Also wird auch hier Jesus wirklich mit Gott nochmal identifiziert. Wie damals Gott in einem Zelt, in der Stiftshütte gewohnt hat, wohnte Gott jetzt in diesem Menschen Jesus, unter uns. Diese Gegenwart, diese Präsenz des Logos auf der Erde wird als vorübergehend angesehen. Er wohnte unter uns. Dann irgendwann ist er wieder in den Himmel gegangen. Aber Johannes möchte auch deutlich machen, dass dieses gewaltige Ereignis vollständig bezeugt wurde. Denn er sagt, wir sahen seine Herrlichkeit. Es ist uns nicht entgangen, was da passiert ist. Es gab genug Zeugen, die das gemerkt haben, welche Herrlichkeit in diesem Jesus vorhanden war. Er war, nicht nur er selbst, sondern auch andere, war Augenzeuge der Herrlichkeit des irdischen Jesus. Und diese Herrlichkeit, von der er spricht hier, steht im Zusammenhang, das ist sehr, auch sehr wichtig im Alten Testament, mit der sogenannten Shekinah, mit der Herrlichkeit Gottes, als er unter seinem Volk war. Wir sehen oft im Alten Testament, dass Gott sich durch eine Lichtsäule oder eine Feuersäule manifestiert. Die Juden nennen das die Shekinah, das heißt die Manifestation der Herrlichkeit, die sichtbare Manifestation der Herrlichkeit Gottes. Und hier, Johannes sagt, wir haben diese Manifestation der Herrlichkeit Gottes gesehen. In Jesus, wir haben diese Herrlichkeit gesehen. Er meint vielleicht die Verklärung auf dem Berg der Verklärung, auf dem sogenannten Berg der Verklärung, wo dieser engste Kreis der Jünger Jesus in alle seine Herrlichkeit gesehen haben. Aber nicht nur das. Es ist wahrscheinlich auch, dass diese Herrlichkeit sich auf das gesamte Wirken Jesu bezieht. In Kapitel 12 des Evangeliums wird Johannes berichtet von den vielen Zeichen, von den vielen Beweisen, die Jesus gegeben hat, die viele Zeichen, die er vollbracht hat, und von dem Unglauben des Volkes. Und unmittelbar danach stellt er diese Herrlichkeit in Zusammenhang mit der herrlichen Vision, die Jesaja im Tempel von Gott hatte. Und das ist extrem wichtig, was Johannes doch sagt. Er sagt, wir haben die Herrlichkeit Gottes gesehen, die Menschen haben nicht geglaubt. Erinnert ihr euch an die Geschichte von Jesaja im Tempel? Er hat auch die Herrlichkeit Gottes gesehen. Und Gott hat zu ihm gesagt, geh mal zu diesem Volk, aber sie werden nicht glauben. Das ist eine Parallele hier, eine sehr wichtige Parallele. Johannes wird sagen, und er fasst das zusammen, indem er sagt, was Jesaja gesehen hat, war die Herrlichkeit Jesu. Er ist der wahrhaftige Gott. Sehr, sehr wichtig auch, was er hier sagt. Jesus wird als der Eingeborene des Vaters beschrieben, auf Griechisch Monogenes, der Eingeborene, der einzig Geborene des Vaters, der nicht einfach irgendwann wie ein Mensch irgendwann geboren wurde, er wurde zwar als Mensch geboren, aber als Wort, als zweite Person der Dreieinigkeit ist er in der Ewigkeit gezeugt. Das heißt, er hat keinen Anfang irgendwie. Das müssen wir uns vorstellen. Er hat die Beziehung zum Vater, die Beziehung eines Sohnes zum Vater, aber er ist ewig. Es ist auch so gesagt hier, um zu zeigen, dass nicht, dass Jesus vom Vater stammt, sondern in dem Sinne, dass er ein Sohn ist, der in jeder Hinsicht genauso wie sein Vater ist. Ja? Also manchmal, wenn wir eine Person sehen und sehen einen Vater, zum Beispiel in meinem Fall, viele sagen, also du siehst genauso aus wie dein Vater. Ja? Wir sehen den Sohn, wir sehen den Vater. Und das ist das, was hier gemeint ist. Wer Jesus sieht, sieht den Vater. Er ist genauso wie sein Vater. Das ist auch, was Jesus sagt, wenn er sagt, ich und der Vater, wir sind eins. Er meint nicht, wir sind eine einzige Person, sondern wir sind ähnlich. Also wer mich sieht, sieht den Vater. Jesus wird das auch oft sagen in diesem Evangelium. Er meint auch, dass zwischen den beiden, zwischen Vater und Sohn, eine vollkommene Liebesbeziehung existiert. Es kommt auch nicht darauf an, dass Jesus vom Vater kommt, sondern vor allem darauf, dass er die Quelle der Gnade und der Wahrheit ist. Johannes möchte, dass wir im Wirken Jesu eine Offenbarung der Gnade und der Wahrheit Gottes erkennen. Das sagt er auch. Hier, denn das Gesetz in ihm, haben wir die Fühle und aus dieser Fühle haben wir alle empfangen Gnade um Gnade. Das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Der Vers 15 wird hier als ein bewusster Einschub gesehen werden. Das Zeugnis Johannes des Täufer unterstreiche noch einmal, dass das Wort bereits vor seiner Menschwerdung existierte, das wir auch in Kapitel 1 gesehen haben. Johannes legte Zeugnis ab von ihm und sagte, dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, denn er war eher als ich. Das Zeugnis, nochmal, wie wichtig ein Zeugnis ist, das Zeugnis des Johannes. Und in Vers 16 sagt Johannes, dass das, was einige wenige erlebt haben, durch Gottes Gnade auch die Erfahrung aller sein kann, die an Jesus glauben. Wir haben alle aus seiner Fühle empfangen, Gnade und Gnade. Die an Jesus geglaubt haben, das sind nicht die ersten Zeugen, sondern alle, die an ihn geglaubt haben, haben die gleiche Gnade auch empfangen. Es kann auch dies, was die ersten Zeugen Jesu erfahren haben, die Erfahrung aller sein, die an Jesus glauben. Die Fühle oder die vollkommene Erkenntnis des Sohnes Gottes wird uns auch nicht auf einem Schlag zuteil, sondern hier wird gesagt, empfangen Gnade um Gnaden. Das ist, scheint ihr schrittweise zu sein. Und es wird verständlicher, auch vielleicht, wenn man diesen Teilsatz übersetzt: Wir haben einen Segen nach dem anderen bekommen. Wir haben durch Jesus einen Segen nach dem anderen empfangen. In Vers 17 könnte man auch einen Gegensatz zwischen Mose und Jesus Christus vermuten, also sozusagen, dass die Befolgung des Gesetzes weniger zählen würde als die Erlösung aus Gnade durch den Glauben. Aber besser ist es zu verstehen, dass Gott uns gesegnet hat, indem er zunächst seine Gerechtigkeit durch Mose offenbart hat, durch das Gesetz. Das war ein notwendiger Teil der Offenbarung Gottes in Mose, das Gesetz, damit wir seine Gerechtigkeit verstehen. Und danach, dass wir besser seine Gnade verstehen, indem er Jesus geschickt hat. Hätte Gott Jesus direkt geschickt, wir hätten nicht verstanden, dass Gott gerecht ist, und wir hätten nicht den Wert dieser Gnade verstanden. Ja? Wer nicht versteht, dass er ein Sünder ist, kann auch nicht verstehen, warum er die Gnade braucht. Und das ist, was hier Johannes meint: Gnade um Gnade. Wir haben eine Gnade durch Mose bekommen. Das Gesetz ist eine Gnade, er lässt uns unsere Sünden erkennen, aber die Gnade, die wahre Gnade, die endgültige Gnade und die Wahrheit sind durch Jesus Christus gekommen. Und der Vers 18: Niemand hat Gott je gesehen, der angeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Das soll uns nochmal an Vers 1 erinnern. Es gibt keine andere Möglichkeit, Gott zu erkennen, als durch Jesus Christus selbst. Die Aussage, niemand hat Gott gesehen, ist eine Anspielung auf das Alte Testament. Selbst Mose, der auch ein Übergeber der Gnade war, hat Gott nicht gesehen. Er durfte ihn nicht gesehen. Er hat nur ein Abbild von Gott gesehen, sozusagen. In dieser Hinsicht ist die Offenbarung Jesu viel überlegener als die Mose gehabt hat. Und was wir auch hier verstehen sollen hier, wenn da steht, der Sohn, der eingeborene Sohn, der im Schoß der Vater ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben, sollen verstehen, wer Jesus erkennt heute, auch wenn wir ihn nicht sehen, sondern wenn wir erkennen, wer er ist, dann ist es, als ob wir den unsichtbaren Gott gesehen hätten. Es gibt keine bessere Offenbarung des unsichtbaren Gottes als durch Jesus Christus. Die Zeit läuft. Ich merke, ich habe sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Ich komme zum Schluss. Da sehen wir hier in diesem Johannesevangelium schon am Anfang, dass während die anderen Evangelien nach und nach enthüllen, wer Jesus wirklich war. Also Jesus wird in den anderen Evangelien peu à peu, nach und nach entdeckt. Indem die Evangelisten erzählen, was Jesus gesagt und getan hat, hier bekräftigt Johannes bereits zu Beginn seines Evangeliums und unmissverständlich, dass Jesus Christus das ewige Wort, der Schöpfer aller Dinge, das Licht der Welt und der einzige Weg zum ewigen Leben ist. Zeuge seine Herrlichkeit bezeugen, dass er die Gnade und die Wahrheit ist und uns den Vater vollkommen offenbart. Das ist nicht nur die Aufgabe der ersten Zeugen, sondern das ist auch unsere Aufgabe als Christ heute. Wir sind seine Zeugen. Wir erkennen und wir verkündigen, dass wer ihn ablehnt, in der Finsternis bleibt, hat das eben nicht. Wer ihn jedoch im Glauben annimmt, erhält Vergebung der Sünden, ein neues Leben und kann ein Kind Gottes werden. Amen.